Nee, Insta haben wir geklärt.
Nee, haben wir nicht geklärt. Ich habe es nämlich nicht verstanden. Muss ich jetzt irgendwas tun? Dann sag mir das.
Nein, du musst jetzt gar nichts mehr tun. Du musst erst nächstes Wochenende wieder was tun.
Also wenn nächstes Wochenende die neue Episode rauskommt. Warte, Sekunde. Genau. Dann schreibe ich mir das für Sonntag gleich in mein schlaues Bujo, weil wenn ich das nicht sofort mache, vergesse ich das. Dann ist es wieder weg. So. Okay. Weil, wenn ich das nicht sofort mache, ist es weg.
Das ist doch am Samstag. So. Du darfst doch schon am Samstag posten.
Ich habe es am Samstag auch reingeschrieben.
Achso, du hast Sonntag. Ich dachte, du hättest Sonntag gesagt. Aber kann auch irgendwie liegen.
Vielleicht habe ich auch Samstag gemeint und Sonntag gesagt. Das kann auch durchaus möglich
Alles
sein.
Alles gut, also, das kriegen wir hin.
Ansonsten habe ich ja meine virtuelle Assistenz, die mich bei Zeiten dann freundlich daran erinnert.
Ja, spätestens nächste Woche Sonntag.
Genau. Okidoki. Goody.
Zum Grünen Engelturm. Ein Buchpodcast aus Ostenart. Mit Kaya und Sabrina.
Hallo Kaya.
Hallo Sabrina.
Neues Buch?
Ein neues Buch, ja. Staffel 2 haben wir ja letztes Mal schon eingeläutet. Und dieses Mal geht's dann richtig los. Und zwar heute mit dem Prolog. Und Kapitel 1 vom Abschiedsstein. Ich muss jetzt echt aufpassen, dass ich nicht wieder Drachenbeinthron sage, weil wir ja jetzt im Abschiedsstein sind. Kapitel 1 heißt Die Musik der Höhen. Da habe ich nachher Fragen zu Musik. Aber wir fangen an mit einem Prolog.
Ich wollte gerade sagen, ich habe mir Notizen gemacht. Ich wusste, dass diese Frage kommt.
Ja. Okay. Der Prolog.
Fängt schon wieder poetisch an.
Der Wind sägte über die leeren Zinnen und jaulte wie 1000 verdammte Seelen, die um Erbarmen schrien. Genauso ist das. Es fängt schon wieder poetisch an. Es geht auch reichlich so weiter. Selbst die noch nicht ganz zugedeckten Gebäude lagen so verlassen wie Gerippe längst verstorbener Tiere. Ich lese ja parallel immer so ein bisschen auch mit im Ted Williams Forum. Die haben da verschiedene Threads zu einem Reread gemacht. Also die haben das auch alle zusammen nochmal gelesen. Da das ein Reread ist, strotzt das natürlich vor Spoilern. Also Empfehlung, lies das bitte nur, wenn du weißt, was in diesen Büchern passiert. Wenn nicht, lass bitte die Finger davon.
Ich schmolle wieder.
Brauchst du gar nicht, ist überhaupt kein Problem. Da hatte jemand die Beobachtung gemacht, die ich persönlich sehr schön fand. Während wir im Drachenbeinthron ja sehr langsam und gemächlich anfangen und mit sehr bedrohlichen Szenarien enden, geht's im Abschiedsstein gleich richtig bedrohlich zur Sache. Denn wir treffen im Prolog Bruder Hengfisk. Sabrina, magst du kurz erzählen, woher wir Bruder Hengfisk kennen?
Das müsste dieser eine unsympathische Mönch aus St. Hoderund gewesen sein. Ich glaube, einer von denen war mir nicht so wirklich sympathisch und ich glaube, das war Hengfisk. Und das bestätigt sich auch ein bisschen in diesem Kapitel. Also die Unsympathie.
Was macht also, denn Bruder Hengfisk jetzt auf einmal da, wo er ist, nämlich im Ort Naglimund?
Er hat sich anscheinend von St. Hoderund irgendwo auf den Weg nach Naglimund gemacht. Er hat den anderen Mönch zurückgelassen. Das war
Langrian.
Genau, der wollte lieber in St. Hoderund bleiben. Und ja, so wirklich, warum wollte er unbedingt dahin? Das ist eine gute Frage, weiß ich gerade nicht. Warum hat er sich auf den Weg gemacht? Hilf mir mal.
Ja, Moment. ich habe das auch irgendwo stand, aber ich habe es jetzt auch nicht.
Bei mir ist mehr so im Hinterkopf geblieben, dass er eigentlich ständig in Gedanken darüber wettert, dass die ja alle nicht gottesfürchtig genug sind und sie haben ja alle das verdient, was sie gekriegt haben und wenn es ihnen schlecht geht. Und wo ich mir gedacht habe, alter Schwede, du müsstest dich aber wunderbar mit Bischof Anodis verstehen, wenn er denn noch da wäre.
Aber es ist tatsächlich ja so, dass er auch dahin geht, weil er denkt, er findet Bischof Anodis dort, ne? Mhm. Er sucht also, ja, in der Burg unter dem Schutz von Steinen und dicken Balken müsste es Sicherheit geben. Feuer würden brennen und rote, vergnügte Gesichter würden sich um ihn scharen und staunen, dass er den Weg durch diesen unnatürlichen Sturm gefunden hat. Ich glaube, es ist einfach widersinnig, dass es halt auch im jetzt inzwischen Juven, also im Juli, so fürchterlich kalt ist. Selbst für einen Rimmersmann.
Ja, wobei ich mir gedacht habe, warum, also St. Hoderund war doch eigentlich mehr so ein, immer eine Zwischen, so ein Zwischenaußenposten, wo man halt mal quasi Halt gemacht hat, wo viele Reisende waren. Die müssen doch mitbekommen haben, was hier gerade überall außen in der Welt rum losgeht. Also das hat mich echt gewundert, dass er da so verblendet ist.
Ja, aber die Frage ist natürlich tatsächlich, ob überhaupt noch Reisende unterwegs sind. Weil woher sollen sie es sonst wissen, als wenn da jetzt Reisende kommen?
Ja, weil die Leute von... Dieses Kloster ist mal gerade eben überfallen worden. Ihm muss doch klar gewesen sein, dass hier irgendwas in der Welt ganz gewaltig nicht stimmt. Finde ich. Also vom Wetter mal ganz abgesehen. Er kam mir da schon sehr engstirnig und quasi als hätte er so Scheuklappen auf. Ich weiß es nicht, weil er marschiert ja dann später auch noch durch die zerstörten Tore von Naglimund. Wir haben ja erfahren, dass die quasi pulverisiert worden sind. Und denkt immer noch, die sind bestimmt noch alle irgendwo.
Ja, ich glaube, er ist da auch ein bisschen sehr naiv, ne?
Ja.
Ja. Ja, also vielleicht wird man so, wenn man als Mönch in so einem abgelegenen Kloster groß wird und eigentlich nur so an das Gute, in Anführungszeichen, im Menschen glaubt.
Naja. Naja, ob jetzt gerade Henkfisk an das Gute im Menschen glaubt, wage ich zu bezweifeln. Naja, diese Einstellung, die haben ja alle das verdient, die sind ja alle nicht gottesfürchtig genug. Fände ich jetzt nicht an das Gute im Menschen glauben.
Naja.
Er ist schon speziell.
Auf jeden Fall.
Aber leid tut er mir dann trotzdem ein bisschen.
Ich finde das auch sehr gruselig, was da jetzt so abgeht. Ich meine, klar, er ist da halt wirklich, er sieht nicht, was da passiert ist. Er geht da durch diesen Ort Naglimund, das ist alles verlassen, das ist eingeschneit. Und dann redet er sich ja die ganze Zeit noch ein, dass die Menschen sicherlich alle auf der Burg Schutz gesucht haben, weil es ja halt so kalt ist und weil so viel Schnee fällt und es ist ja Juven und überhaupt.
Vielleicht ist es auch dieses Nicht-Wahrhaben-Wollen.
Ja, vielleicht auch das.
Also ich glaube, das ist eher dieses, ja, ich sehe, dass hier irgendwas gewaltig schief läuft, aber es darf nicht sein. Ich glaube, das würde vielleicht viel, viel besser zu ihm passen noch. Aber irgendwann geht es ihm dann auch, spätestens, wie gesagt, er geht durch die zerstörten Tore von Naglimund, glaubt immer noch, dass er irgendjemanden findet und muss dann irgendwann selber einsehen, es ist hier viel zu ruhig. Hier ist kein Mensch mehr. Weil Menschen sind da auch nicht mehr.
Nee, er stellt dann halt tatsächlich fest, dass Naglimund verlassen ist, keine Menschenseele übrig geblieben, um ihn zu begrüßen. Er war also quasi völlig umsonst durch diese ganze Eiswüste gelaufen, um hierher zu kommen.
Er wundert sich, dass keiner da ist. Aber er sieht irgendwo blaue Lichter in irgendwelchen Fenstern. Also er glaubt zumindest, irgendwelche blauen Lichter in Turmfenstern zu flackern zu sehen. Nachdem er ja schon festgestellt hat, eigentlich ist hier keiner. Also, und ich glaube, diese blauen Lichter, die findet er selber ein bisschen gruselig. Und schließlich kommt dann doch mal jemand auf ihn zu und Henkfisk hält das eher im ersten Moment mal kurzzeitig für Engel. Aber es ist dann wahrscheinlich für ihn eher das Gegenteil. Es sind Sithi, die da noch, wie soll ich sagen, stationiert sind. Sind das
Nornen.
Viele?
Nornen.
Ja, gut.
Ordnung muss sein.
Ja. Ich habe das mit den Überbegriffen immer noch. Was ist dann der Überbegriff?
Ja, Gartengeborene oder wahlweise, lass mich überlegen, wie war das? Da gibt es noch einen, aber der kommt in diesen Büchern jetzt noch nicht vor. Also, ja.
Gut. Ja, es ist halt schwierig für mich, das im Kopf ein bisschen auseinanderzuhalten, weil sie sich halt so ähnlich sind.
Ja, die Nornen sind die Bösen.
Ja, gut.
Um es mal so einfach platt zu formulieren. Wobei sich das ja tatsächlich ändert, das haben wir ja in der FAQ-Folge gehört. Da habe ich ja ein bisschen, gespoilert nicht, aber ja.
Gut, also die Nornen kommen auf ihn zu, schnappen sich Henkfist und ja, lassen ihn irgendwo in den Tiefen von Naglimund verschwinden. Und wir hören quasi, glaube ich, nur noch sein Streien, wenn mich das, ja. Ja, fängt gruselig an.
Das ist jetzt ziemlich gut zusammengefasst, das, worauf ich jetzt gerade eine Frage gesucht habe. Ich wollte gerade irgendwie sowas in die Richtung fragen, so, wie fühlst du dich damit so? Und ich muss tatsächlich sagen, ich finde diese Stelle auch immer sehr gruselig. Ted malte auch sehr schön diese trostlose, eiskalte, unheimliche, verlassene Szenerie vor dem Leser auf, der ja im Prinzip seit dem letzten Buch auch gar nicht weiß, was da jetzt alles passiert ist. Wir haben ja auch überhaupt noch gar keine Ahnung, was an den anderen Schauplätzen passiert ist. Was wir jetzt wissen ist, es ist Juven. Also die Chronistin darf bitte eine Notiz machen, dass wir jetzt den Juli haben. Ich glaube, im nächsten Kapitel sind wir sogar...
Den Juven ist der Juni noch. Hier im Prolog haben wir noch quasi Juni, also Juven, und das ändert sich dann erst im ersten Kapitel. Aber wir kriegen das wieder brav gesagt, dass wir das auch mitbekommen.
Welches Jahr haben wir? 1165?
Nachdem ich davon ausgehe, dass wir das auch übernommen haben, ja.
Gut, alles klar.
Also Simon und Miriamel müssten ungefähr 15 sein.
Ja, kann wohl sein. Oder 16 werden. Warte, ich habe mir irgendwo aufgeschrieben, wann die beiden, in welchem Jahr die geboren sind. Aber das ist natürlich im anderen Buch. Moment. Ja, 1149 sind die beide geboren. Also 15 oder kurz davor 16 zu werden oder wie auch immer.
Damit verlassen wir erstmal Naglimund. Und kommen dann erst zum ersten Teil, Sturmauge. Momentan, das ist wahrscheinlich die nächste Frage, die jetzt kommt, habe ich keinen Plan, nach was diesmal die Abschnitte benannt sind, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass es wieder um Simon geht.
Okay.
Weil Sturmauge,
Lass mich gerade gucken, wie die anderen heißen. Das kann
alles
ich dir gerade
nämlich... Alles mit Sturm.
Soweit hast du geguckt.
Soweit habe ich geguckt. Die Kapitelüberschriften habe ich mir verkniffen, aber die Abschnittsüberschriften habe ich mir angeschaut.
Ach, und ich finde sie jetzt alle gar nicht. Es sind ja auch wieder drei, ne?
Sturmauge, Sturmhand und Sturmherz.
Ah, okay. Dankeschön. Ich wollte jetzt gerade nachgucken, aber du bist besser vorbereitet als ich. Verdammt nochmal. Okay, also Teil 1, Sturmauge. Kapitel 1, die Musik der Höhen.
Darf ich mal kurz vorgreifen? Die Chronistin sagt mal, wir erfahren auf jeden Fall, dass wir jetzt die ersten Tage in Tiagar haben. 1165 ergänze ich jetzt einfach mal dazu.
1. Juli-Tage, genau. Und nachdem wir im Prolog uns das Ganze aus einer ungewohnten Perspektive, aka aus Hengfist-Perspektive angeschaut haben, sind wir jetzt wieder bei Simon.
Also wirklich fit scheint er aber noch nicht zu sein. Wir haben ja noch mitbekommen im letzten Band, dass er wieder aufgewacht ist, aber er macht noch einen sehr müden Eindruck, einen sehr angeschlagenen Eindruck, er friert ständig, ja, ist so oft auch auf der Straße der Träume unterwegs, weil ich mir nicht weiß, ob das so gut für seine Heilung ist, weil das kann ich mir auch ziemlich anstrengend vorstellen.
Ja, also ja, Straße der Träume, da erlebt er ja so ein bisschen was, ne?
Da ist auch auf irgendwie... Er sieht wohl des Öfteren, hatte ich den Eindruck, Morganis. Diesmal allerdings nicht in seiner Studierstube, beziehungsweise die Studierstube ist dann irgendwo in einem hohen Turm, wo ich mich so überlegt habe, ist das, weil er da auch über so ein Buch gebeugt ist, musste ich irgendwie an den Yeldin-Turm und Nissus denken. Nissus war es, ne? Der S hinten. Und das Buch Duswaden wird. Das war so meine Assoziation damit.
Also. Wenn du das Buch oder die Bücher schon kennst, assoziierst du den Yeldin-Turm nicht mehr mit Morganis. Das kriegen wir später mal. Ich habe tatsächlich eher sowas gedacht, so nach dem Motto, Turm hoch oben, Morganis im Himmel. Das war so meine Assoziation, weil Morganis ja tot ist. Er hat immer noch dieses Buch mit den drei Schwertern. Er nimmt Simon auch überhaupt nicht zur Kenntnis. Also es ist ja tatsächlich so, dass Simon... manchmal ja wirklich auch in Interaktion mit den Menschen oder Personen oder Figuren oder Geistern, die er auf der Straße der Träume trifft, tritt. Dass da also tatsächlich auch sowas wie ein Dialog entsteht, aber Morganis scheint ihn überhaupt nicht zur Kenntnis zu nehmen. Sondern ist halt wirklich nur über dieses Buch mit diesen drei Schwertern gebeugt. Korrekt?
Mhm. Ja? Wobei ich das schon... fast ein bisschen bemerkenswert fand, dass Simon ja selber anscheinend irgendwo feststellt, dass er auf der Straße der Träume ist, dass es nicht nur normale Träume in Anführungszeichen sind. Irgendwie scheint da auch öfters mal so ein kleines Mädchen aufzutauchen.
Ach ja?
Ach ja? Ich habe keine Ahnung.
Du hast keine Ahnung. Du meinst, also du kannst die Frage jetzt schon voraussehen. Ich habe sie mir hintenhin aufgeschrieben, aber wenn du sie jetzt schon von alleine ansprichst, du hast also keine Ahnung, wer das sein könnte.
Nee, weil im ersten Moment dachte ich Miriamel, aber andererseits macht nicht wirklich Sinn. Weil
und Miriamel ist auch nicht dunkelhaarig.
Mal so, mal so.
Ja, okay, gut. Aber nein, und tatsächlich muss ich sagen, ich glaube, Simon würde Miriamel auch genauso erkennen, wie er Morgenes erkennt.
Genau, deswegen. Also er kennt sie ja mit dunklen und mit hellen Haaren. Also als Malachias hatte sie ja dunklere Haare oder als Maria. Und ja, das wäre ihm sicherlich aufgefallen.
Das denke ich auch, also, ne?
Zwischendrin wird er anscheinend auch mal wach. Ich glaube, irgendwann sieht er auch mal Jiriki mit irgendwas in der Hand. Da schätze ich mal stark, dass das der Spiegel ist, den wir schon gesehen haben.
Hätte ich jetzt auch gedacht, aber es wird halt definitiv nichts dazu gesagt, nur dass Jiriki da auf etwas in seine Hand schaut und dass er da sehr konzentriert ist.
Ja, gerade mit dem, was später kommt, halte ich den Spiegel für sehr wahrscheinlich, weil es jetzt böse gesagt ist, ja, so ein gefühltes Smartphone von Jiriki, oder? Sorry, keine Ahnung, wo das gerade herkam.
Ja, okay. Nehmen wir das mal zu den Akten. Wir werden da noch zu gegebener Stelle drauf zurückkommen, tatsächlich. Allerdings nicht mehr in diesem Kapitel.
Ja, Jirikis Smartphone, okay.
Ja, man könnte auch Kommunikator oder Walkie-Talkie oder so sagen. Keine Ahnung, ist auch egal. Ne? Szenenwechsel.
Ein Loch im Boden.
Ziemlich tief. Naja, geht so. Ziemlich glatt poliert.
Naja, geht so, 10 Meter sind schon eine Hausnummer. Also ich hätte es mir jetzt so mit, je nachdem, was für Ellen wir nehmen, wenn ich davon ausgehe, dass eine Elle so 0,4 bis 0,5, dann sind wir irgendwo bei 8 bis 10 Metern, 3 bis 4 Meter breit. Ziemlich ungemütlich also. Aber da sehen wir mal wenigstens unser Bienenpick und Ludwig leben noch.
Obwohl der Mond die verschneiten Spitzen der Nachbarn des Minterhock streifte, erreichte die Tiefe der Grube nur ein dünner Mondstrahl. Ach ja. Es ist also tatsächlich Nacht, dass wir zu dieser Szene wechseln. Zwei Gestalten in dieser Grube. Wir vermuten, steht das da irgendwo?
Also Bienenpick wird relativ schnell erwähnt. Weil da ja noch eine Gestalt dazukommt, die oben ist und nach Bienenpick ruft.
Mhm, genau.
Also macht es auch Sinn, dass das Ludwig irgendwo ist?
Wahrscheinlich, ne?
Ja, es klingt halt schon alles sehr nach Verlies. Von daher, wen kennen wir sonst denn? Irgendwelchen Verliesen sitzt? Also, jetzt akut.
Da bin ich schon. Ja, und Sludig spricht ja nachher auch. Und von dessen wegen ist es schon relativ klar, dass er das ist, ne? Ja, aber was ist denn das mit dieser Trollgestalt, die da kommt und Bienenpick oder wir kriegen ja Gott sei Dank eine Übersetzung, Sludwig nicht. Sludwig schimpft ja dann nachher so nach dem Motto, die sollen dich mal nicht verspotten. Tun sie aber gar nicht, denn diese Gestalt sagt Folgendes: 9x9 Tage stand dein Speer vor meiner Höhle. Hast du irgendeine Idee, was da los gewesen sein könnte?
Ja, ich habe eine Theorie.
Okay, erzähl.
Es klingt so ein bisschen so, als hätte, also insgesamt nur auf dieses 9x9 Tage und der Speer stand vor meiner Tür. Ich hatte irgendwie das Gefühl, dass es muss eine weibliche Person sein. Mhm. Bin mir jetzt dann nicht sicher, ob das da irgendwie bestätigt wird.
Nee, wird's nicht.
Okay. Meine Notizen sagen, hat Bienenpick sich etwa einer Trollprinzessin versprochen und war dann nicht zur richtigen Zeit am richtigen Ort und deswegen ist er jetzt irgendwie zum Tode verurteilt worden, dass das so der Grund ist.
Wir nehmen das mal zu den Theorien. Sagen wir es mal so. Ich finde diese Theorie durchaus nachvollziehbar. Also du sagst eine Trollprinzessin.
Ja, wegen irgendeiner anderen Trollfrau wären wahrscheinlich die Wogen nicht so hochgekocht.
Okay, ja gut. Nehmen wir das mal zu den zu den Theorien, die Sabrina aufstellt. So.
Dieses 9x9 Tage steht der Speer irgendwo rum und Bienenpick war dann aber nicht da, weil er gewartet hat. Also es klingt nach irgendeinem Versprechen, das irgendwie gegeben wurde und dann nicht eingehalten wurde. Und das mal darauf runterzubrechen. Daran klingt's. Mhm. Und das ist ja das, was Ludwig dann fürs Verspotten hält.
Und nachdem Sludik dann was sagt, verschwindet diese Gestalt dann auch wieder. Er starrte wie ein erschrockenes Reh im Schein des Laternenlichts und verschwand dann in der Nacht. Und Sludik sagt dann halt auch noch was, die sollen nicht kommen und dich verspotten und mich auch nicht, obwohl er sich halt nicht wundert, dass sie die Rimmersmänner hassen. Sludik ist da schon sehr liberal einsichtig, der kann da schon das richtig einsortieren und kann sagen, er versteht das, ja, obwohl er natürlich nicht so ist, aber das ist ja gerade das Dilemma halt, er ist halt nicht so, aber das müssen die Trolle halt auch erstmal selber rausfinden,
ja, bevor sie das
zur Kenntnis nehmen können.
Ich finde, es hat ja schon im letzten Buch angefangen, dass Sludik so sich von diesem hitzköpfigen Rimmersmann zu einem sehr verständigen Menschen entwickelt. Also er hat da schon viel dazugelernt. Also er sagt, ja, okay, ich bin jetzt quasi selber mit Schuld, dass ich in dieser Situation bin, weil ich bin halt ein Rimmersmann. Ich habe ja auch nicht bisher viel getan, das zu ändern oder die Einstellung der Trolle zu ändern. Also ich hier großes Sludik-Liebe. Ja, das waren die letzten Szenen. Er macht sich eigentlich immer sympathischer, weil er halt dann doch erstmal nachdenkt und überlegt, nee, wie ist denn das hier eigentlich? Aber zurück geht's wieder zu Jiriki und Simon. Und Jiriki hat wohl angekündigt, er würde gehen, er würde Simon verlassen. Was mich ein bisschen, ja, verwundert, weil anscheinend hat Jiriki jetzt festgestellt, er muss innerhalb der nächsten 2 Tage sich aufmachen nach Zhao Etinokai.
Exakt.
Glück gehabt.
Ja, wir haben hier aber noch so ein paar mehr Knochenzungenbrecher, die da gleich kommen. Ja, also, ne? Von deswegen, wenn du Zhao Etinokai schon mal kannst, das ist gut, weil das kommt noch öfter. Das sollte man können.
Also, okay. Vor 5 Tagen, also gut einer Woche, ist anscheinend Simon mal wach geworden. Also, oder das erste Mal wach geworden. Das ist wahrscheinlich dann das Letzte, was wir dann noch so im Drachenbeintron mitbekommen haben. Und jetzt eröffnet Jiriki, dass er eben weg muss. Wo ich mich frage, warum ist denn das jetzt auf einmal so dringend? Also, und woher weiß er das?
Ja, woher weiß er das? Das hattest du ja vorhin schon angedeutet mit dem Spiegel. Das können wir ja zumindest jetzt mal als Theorie dahingestellt lassen. Er sagt auch, er hätte Siyandi und Kiwashapo schon rausgeschickt. Simon wendet dann halt ein, ja, wieso, du bist ein Prinz, du brauchst halt nicht springen, wenn irgendwer sagt, hier springen. Aber dann stellt er halt auch so ein bisschen klar, dass er zwar aus dem Herrscherhaus ist, aber er gibt keine Befehle und regiert auch über niemanden. Und über ihn regiert glücklicherweise auch niemand mit einigen Ausnahmen. Und eine dieser Ausnahmen ist jetzt halt eingetreten. Seine Eltern wollen halt, dass er zurückkommt. Das bringt Simon jetzt in eine ziemliche Zwickmühle. Weil der will natürlich nicht ohne Sludik und Binabik weg.
Kann ich aber auch verstehen. Weil das hat schon irgendwo, will seine Freunde ja nicht im Stich lassen. Und Binabik hat so viel für ihn getan.
Ja. Jiriki ist natürlich auch sich dessen bewusst, aber er sagt, es geht jetzt halt nicht anders. Punkt. Ja. Was auch immer da jetzt. Oh. Bei Sabrina denkt es gerade. ja, komm, erzähl, lass uns an deinen Gedanken teilhaben.
Ich stelle gerade fest, also Familie steht noch über der Verpflichtung des Weißen Pfeils.
Ja, wobei die Frage natürlich auch ist, ob Simon jetzt auch in akuter Gefahr besteht. Ob akute Gefahr für Simon besteht. Ne? Weil Simon ja quasi Gast auf dem Winterhock ist. Genauso wie Hestan und auch Jiriki. Das wird ja dann später nochmal deutlich, als wir im Chipsit und Lingit sind.
Ja, also auf jeden Fall werden sie auch gut versorgt. Aber ja, trotz allem. Weißt du nicht, was Simon als nächstes anstellt? Der Junge ist ja unberechenbar.
Ja, das zum einen. Das wollte ich jetzt sagen. Habe ich vergessen. Mist. Faden verloren.
Er ist unberechenbar und du weißt nicht, was er als nächstes anstellt und er ist doch eigentlich in Sicherheit, aber er ist bei einem Volk, das Simon ja selber nicht kennt, in keinster Weise. Geschweige denn die Gepflogenheiten etc. Der könnte sich ja da innerhalb von quasi Minuten in das größte Schlamassel überhaupt manövrieren. Simon kriegt das hin.
Ja.
Also von daher. Aber gut. Die Info haben wir jetzt einfach mal, dass Jiriki innerhalb der nächsten 2 Tage weg will.
Muss.
Ich finde es halt fies zu sagen, ja, ich habe andere Verpflichtungen, die du nicht verstehst, aber dann muss ich es halt auch erklären.
Dafür ist es halt ein Sisi, ne?
So wird es mit der Völkerverständigung nichts.
Ja, Das ist allerdings korrekt. Wobei da auch tatsächlich die Frage ist, ob Simon, selbst wenn es eine Erklärung gäbe, ob Simon die dann jetzt verstehen würde. Ich weiß es nicht.
Aber jedenfalls werden die drei von den Quanuk gut versorgt. Sie bekommen Essen, sie bekommen Tee.
Mit Butter und Salz.
Ich verstehe, das ist da wohl eher die ostfriesische Mischung.
Was, Butter und Salz?
Ja, aber da hast du ja Kluntjes und Zucker. Ich glaube, ich werde jetzt wahrscheinlich von sämtlichen Ostfriesen gesteinigt, aber...
Ja, ich glaube, also Butter und Salz ist halt, glaube ich, was anderes als Sahne und Zucker.
Ja, aber das ist irgendwie, das kam in meinem Kopf so hoch. So, weißt du, du hast irgendwas Milchartiges, das du damit reinschüttest. Das gehört für mich nicht in Tee. Ich mag den nur pur.
Okay, ja, ich mag Tee generell nicht so gerne, von dessen wegen kann ich da nicht mitreden. Ja, aber Butter stelle ich mir ehrlich gesagt auch ein bisschen fies vor. Vor allen Dingen, weil das ja, die schwimmt ja dann oben auf. Es ist ja jetzt nichts, was irgendwie, der Naturwissenschaftler sagt dann halt gleich wieder, Butter ist eine Wasser-in-Öl-Emulsion. Das Öl schwimmt halt oben drauf. Das ist auch einfach nur fies.
Das flockt doch.
Bitte?
Das flockt doch.
Das flockt nicht. Das schwimmt oben auf.
Ich glaube, wir möchten es beide nicht trinken.
Genau. Gut, einigen wir uns darauf. Das ist schon mal was. Ja, das Ganze wird unterbrochen, dass Simon halt nochmal in die Träume abdriftet, nochmal dieses kleine, dunkelhaarige Mädchen trifft. Das Gefühl hat, dass sie ihm was sagen will, aber auch irgendwie die Kommunikation überhaupt nicht zustande kommt. Und am nächsten Tag macht sich dann Simon mit Hestan zusammen auf, um vor dieses Herrscherpaar der Trolle zu treten. Und es folgt eine lange Beschreibung der Wege auf dem Winterhock.
Aber wir kriegen auch vorher noch mal ein bisschen dargestellt, wie schwach wirklich Simon eigentlich ist, weil Hestan ihn ja wirklich auch noch helfen muss, sich anzuziehen, weil er ihm sogar anbietet, ihn zu tragen. Also er ist selber froh, dass er es dann doch nicht machen muss. Aber da ist mir dann auch noch mal bewusst geworden, wie extrem schwach Simon eigentlich sein muss. Ja, dann spazieren wir durch Winterhock und Simon bekommt das alles zum ersten Mal zu sehen. Ich denke mir, Hestan wird es sicherlich sich schon genauer angeschaut haben, weil er weiß, was da für wackelige Gänge und Brücken es zwischendrin gibt. Deswegen ist er ja auch so froh, dass er Simon nicht tragen muss.
Ja, und die Trolle sehen halt auch den Simon größtenteils zum ersten Mal, wundern sich. Sie haben natürlich alle von ihm gehört, aber gesehen hatte ihn quasi noch keiner. Man muss sich jetzt natürlich vorstellen, Simon ist ja auch selbst für einen Menschen erstaunlich groß. Trolle sind halt wie die Trolle nicht besonders groß. Die reiten da auf ihren Widdern lang. Das ist auch irgendwie so ein Clash of Cultures gerade, ne?
Ja, das ist das, was ich vorhin meinte. Du kannst doch jetzt Simon nicht einfach da in diesem Trollvolk alleine lassen, weil der hat ja nun gar keinen blassen Schimmer, wie er sich da verhalten soll. Er ist dann ja auch nicht wirklich. Das kann ja nur schief gehen.
Ja, warten wir einfach mal ab, was passiert. Denn in diesem Kapitel, das habt ihr ja dann alle auch schon gelesen, passiert ja tatsächlich nicht mehr so ganz so besonders viel. Eine Sache, auf die ich noch hinweisen wollte, ist das Eishaus. Da kommen sie auf ihrem Weg zu der Höhle der Ahnen, heißt es, glaube ich. Also auf dem Weg kommen sie an diesem Eishaus vorbei und Simon fragt auch, was ist das? Und sagt Hestan, ja, es heißt Eishaus, da herrscht große Aufregung drumherum, aber wieso, weshalb, warum hat er nicht verstanden?
Ich kann mir vorstellen, dass gerade bei Hestan da auch irgendwo eine Sprachbarriere noch mit dazwischen ist, weil ja, er wird wahrscheinlich irgendwie mit den Trollen verständigen, zwecks Essen etc., aber dass er jetzt diese Trollsprache so gut kann wie Iriki, glaube ich jetzt weniger auch.
Und selbst Iriki sagt ja, dass er die Sprache eher nur so la-la beherrscht, was wahrscheinlich für so einen Sisi eigentlich nur heißt, ja, ich habe das jetzt nur 20 Jahre studiert und nicht 80.
Ja, das halte ich für sehr tief gestapelt, aber das kriegen wir ja später noch mit.
Gut. Und dann erreichen sie Hestan und Simon jedenfalls die Halle der Ahnen, das Chipset Lingvit.
Wobei ich das auch schon sehr interessant fand, dass ja wirklich Simon bei allem überempfindlich ist. Dass er ja sogar in die Schneeflocken stören auf seiner Haut. Also denkt, dass das alles so ein bisschen mit diesem Drachenblut zusammenhängt, dass alles so dermaßen überempfindlich ist. Es ist ja alles auf der Haut.
Du erinnerst dich an das Kapitel Blut und die wirbelnde Welt, wo Simon ja quasi dieses ganze Leben von Ikyayuk erlebt hat und dann irgendwann so dieser Switch rüberkam, dass er dann feststellte, ach, ich bin ja Simon. Und ich denke schon, dass das mit dem Drachenblut zusammenhängt, auch dass er so schwach und kaputt ist. Ich glaube, da muss ich einfach irgendwie das Ganze erstmal wieder ja konsolidieren. Klingt jetzt ein bisschen blöd, aber das muss ich erst wieder, da muss Simon sich auch erst wieder zusammensammeln quasi. Ich glaube schon, dass das ein ziemlich einschneidendes Erlebnis ist. Nicht nur, das stellt er ja dann selber fest, um Himmels Willen, ich bin mondkalbiger Küchenjunge, ich habe einen Drachen getroffen, ich habe dieses riesige Schwert geschwungen und ich habe den Angriff von dem Drachen überlebt, der hat mich mit seinem Blut gezeichnet. Und diese Narben, die er davon hat, die sind ja auch nochmal empfindlicher.
Ja.
Also das ist schon so, ja, mit einer Taufe will ich es jetzt vielleicht nicht unbedingt vergleichen, aber der Simon, der da jetzt vom Drachenberg runterkommt, ist schon ein anderer als der, der darauf gegangen ist.
Ja, jetzt stellt sich mir gerade tatsächlich spontan die Frage, liegt es am Drachenblut oder liegt es am Schwert?
Am Drachenblut. Okay. Weil das Schwert ja eher so eine Art eigenen Willen hat. Und Simon auch diese Macht über das Schwert ja nicht kontrollieren kann.
Noch nicht, warten wir es ab. Also, aber so viel wissen wir davon drüber noch nicht.
Genau.
Okay. Aber lass ich gelten, ja. Aber es fällt halt auf, dass er da sehr, sehr überempfindlich in mehrfacher Hinsicht ist. Also, dass er gerade alles irgendwie gefühlt mehr spürt, mehr hört, mehr sieht oder alles zu viel ist.
Mhm, genau.
Ja. Aber zurück zum Haus der Ahnen.
Ja, das Haus der Ahnen ist natürlich groß. Es ist voller Trolle. Die Trolle haben keinen König und keine Königin, sondern eher so etwas wie einen Hirten und eine Jägerin. Das ist, wenn du dich erinnerst, wir hatten in der FAQ-Folge die Frage nach dem Frauenbild in Ostenart, wo ich gesagt habe, wir lernen noch ein Volk kennen, das deutlich matriarchalischer organisiert ist als alle anderen. Das ist jetzt auf jeden Fall bei den Trollen der Fall, weil die Jägerin, da sind tatsächlich die traditionellen Rollen, er geht jagen und sie sitzt zu Hause, einmal völlig ausgehebelt. Also er ist, die Männer sind die Hirten und die Frauen die Jägerinnen.
Mir war aufgefallen, dass sie die Jägerin ist, was mich so ein bisschen an Artemis denken lässt in der griechischen Mythologie. Aber ja, das ja stimmt, der Hirte hat quasi in Anführungszeichen den ruhigeren Job. Ja, das war mir jetzt da in dem Moment nicht ganz so aufgefallen, aber ja, stimmt.
Macht ja nichts, darum lesen wir das ja zu zweit. Ich meine, ne? So. Aber nur um nochmal zurückzukommen auf die FAQ-Folge und auf das, was ich da gesagt habe, um das zu erklären, wo ich gesagt habe, wir lernen nochmal ein Volk kennen, wo es ganz anders ist. Und ich hatte es ja auch erzählt, bei den Scythi ist das ja auch etwas anders, ne?
Hattest du irgendwann mal erwähnt, ja, in der normalen Folge.
Alles klar. Ja, und Simon trifft dann also in der Mitte dieser Höhle, die halt voll mit Trollen ist und auch voll ist mit irgendwelchen Öllichtern, in denen diese Dochte schwimmen wie Würmer. Ja, was möchtest du sagen?
Dass Jiriki uns inzwischen Gesellschaft leistet.
Ja, Entschuldigung, den habe ich unterschlagen.
Deswegen.
Und da trifft Simon jetzt auf den Hirten und die Jägerin, also auf Uamanak und Nunuika, die quasi die Herrscher über die Trolle sind. Simon hatte ja so eine dezente Hoffnung, dass ihm da jetzt verraten wird, Binabik und Sludik denn nun verbrochen haben. Surprise, surprise, das scheint irgendwie nicht so der Fall zu sein.
Nee, schlauer sind wir da immer noch nicht.
Nee, Simon ist aber auch immer noch müde und kaputt. Jiriki übersetzt dann und der Hirte und die Jägerin heißen Simon willkommen und erzählen halt was über diesen Drachenberg, den sie halt gemieden haben, dass man da jetzt vielleicht doch nochmal wieder gucken sollte, aber so richtig was passieren tut er halt nicht. Bis die halt erwähnen, so wenn es irgendetwas gibt, was wir für den großen Drachentöter in Anführungszeichen tun können, dann soll er uns das doch wissen lassen.
Ja, und da sagt halt Simon ausgerechnet, ja, dann lasst halt einfach Binabik und Sludik frei. Und da weigert sich an der Stelle Jiriki etwas, das gleich zu übersetzen. Er sagt, ja, ich habe mir eigentlich versprochen, dass ich hier Wort für Wort übersetze, aber das bitte nicht, weil bitte habt da einfach mal ein bisschen Geduld. Das wäre jetzt so, das zu fordern, eher das Schlechteste, was wir machen könnten.
Das passt Simon aber nicht. Der fährt dann ziemlich aus der Haut, so nach dem Motto, ich rette euch das Leben und so dankt ihr mir das.
Ja, aber das Thema erledigt sich dann relativ schnell, weil dann klappt er eh zusammen.
Ja, ich fand das sehr süß, was dann, Moment, genau, was dann ein Murmeln gebannter Bestürzung lief durch die Trollscharen, war der rotschöpfige, storchbeinige Tiefländer tot. Vielleicht konnten derart lange, dürre Stelzen tatsächlich nicht lange sein Gewicht tragen. Einige hatten das ja schon angedeutet. Aber warum hielten sich dann die beiden anderen Tiefländer noch aufrecht? Also ich finde es schon, ja, diese völlig unterschiedliche Art der Kulturen und auch, dass die, ich sag mal, dass der übliche, in Anführungszeichen normalsterbliche Troll nicht viel Kontakt zu Menschen hat, das wird hier auch mal ganz deutlich. Also da scheint Binabik auch in seinem Volk eher so die große Ausnahme zu sein, dass er sich da mit Tiefländern, Utkus, auskennt. Und ja, das Ende vom Lied, / Kapitel, ist dann folgendes, dass Jiriki bei den Herrschern der Trolle erbittet, dass kein Urteil über Binabik und Sludik gesprochen wird, bevor nicht Simon nochmal zu deren Gunsten sprechen konnte. Wobei ich das tatsächlich auch relativ schwachsinnig finde, weil wenn Jiriki geht, wer soll denn dann sprechen?
Mhm. Ja, das hat mich auch gewundert, weil ich glaube, es geht dann darauf hinaus, dass man sagt, ja, okay, in 2 Tagen sprechen wir uns wieder. Ja, das ist aber der Zeitraum, wo dann Jiriki abreisen will. Also schwierig, ja.
Ja, das Kapitel aber hier endet, werden wir hier sehr, ja, im Regen stehen gelassen.
Ja, mal wieder. Ist ein Kapitelende, die sind halt immer so.
Ja, immer nicht, aber oft.
Wir reden jetzt nicht darüber, wie oft ich beim letzten Buch geflucht habe.
Du hast dir das selber ausgesucht. Deal with it. Ja, nochmal zurück auf, was hat Binabik denn nun verbrochen? Ist das das Einzige, was er verbrochen hat?
Schwierig.
Dass das mit dieser Trollprinzessin ist, der er eventuell versprochen war, dass er irgendein Versprechen nicht eingehalten hat. Was hat das denn mit diesem Eishaus auf sich?
Das Eishaus, das, da habe ich auch die ganze Zeit drüber nachgegrübelt. Ich weiß nicht, ob das so eine Art Schwitzhütte ist, jetzt blöd gesagt, ne? Weil das ist genau
Kühlschrank das ist, glaube ich, Kühlschrank ist es, glaube ich, nicht, weil ich glaube, es ist da durchgehend kalt genug.
Aber ein Schwitzhaus von irgendwelchen Schamanen. Also, vielleicht sind da irgendwo die, ich sag jetzt mal, geistlichen Oberhäupter der Kanuk.
Ich weiß, was es ist, von deswegen wirst du da von mir keine Antwort hören.
Ja, klar, du willst ja von mir Theorien hören.
Ich wollte eigentlich genau, dass du dich da mal aus dem Fenster lehnst oder vom Bergrücken runterbeugst oder wie auch immer, dass du da mal ein bisschen spekulierst. Das war jetzt eigentlich Sinn und Zweck der Übung.
Also fangen wir einmal nochmal zurück zu Binabik. Also zum einen ist das mit der Trollprinzessin, weil wenn schon zum Tode verurteilt, dann muss es ja irgendwas Gewichtiges sein. Also das heißt, es ist nicht die 0815, ja, in Anführungszeichen Bäuerin, sondern es muss schon irgendjemand Besonderes sein. Mhm. Nur weil ich das Versprechen gegenüber einer Prinzessin nicht einlöse, ist das gleich ein Todesurteil wert. Ist auch wieder schwierig. Aber was soll er denn sonst gemacht haben? Weil er ist halt mit Okekuk abgereist. Vielleicht, weil er Okekuk nicht heil zurückgebracht hat. Also schwierig, weiß ich nicht. Sludig ist einfach, weil Sludig ist ein Rimmersmann. Punkt.
Mhm. Okay. Jetzt stelle ich noch mal was anderes in den Raum. Du hast gerade Okekuk angesprochen. Okekuk war der singende Mann der Trolle vom Minterhock. Wer ist denn jetzt singender Mann?
Ja, vielleicht hängt das mit diesem Eishaus zusammen. Das würde dann zur Richtung gehen, wo ich gerade gemeint habe, vielleicht ist das so der geistliche Sitz der Trolle. Mhm. Wenn wir hier zum einen das Herrscherpaar haben, dass wir sogar quasi so eine Art Gewaltenteilung haben, Herrscherpaar hier, Jägerin und Hirte im Haus der Ahnen und andererseits im Eishaus dann die geistlichen Oberhäupter. Ich möchte es jetzt nicht Schamane nennen.
Okay. Ja gut, gucken wir mal, was das wird. Die Auflösung folgt bald, allerdings nicht mehr heute.
Nee.
Gut, dann
möchtest du noch
müssen wir jetzt... Ach nein, halt genau. Ja, den Kapiteltitel müssen wir noch. Die Musik der Höhen.
Wie wäre es mit, das sind die pfeifenden Winde des Winterhock? Wäre jetzt meine Theorie. Ja. Das fällt mir dann noch am ehesten dazu ein.
Ja, also mir, ehrlich gesagt, mir ist dazu gar nichts eingefallen. Von dessen wegen finde ich das ganz gut, wenn ich solche Fragen dann mal auf dich abwälzen kann. Da bin ich dann ja mal einfach so.
Danke.
Das ist mein Job hier. Stand in der Jobbeschreibung so drin.
Aha. Spannende Fragen abwälzen.
Ach komm, alles gut. Ja gut, also, damit haben wir das auch abgehakt. Wir haben gerade besprochen, dass wir für die nächste Episode, die dann in 14 Tagen erscheint, die Kapitel 2 und 3 lesen werden. Mhm. Damit ihr, die ihr da zuhört, auch wisst, bis wohin ihr lesen dürft, wenn ihr mit uns zusammen lesen möchtet. Sind tatsächlich zwei etwas längere Kapitel, aber Sabrina hat gesagt, sie schafft das. Da geht es eigentlich auch so ein bisschen drum. Wenn das zu viele Seiten sind, dann schafft Sabrina das vom Vorbereitungsaufwand her nicht so. Und ansonsten bleibt mir da nur noch zu sagen, ihr erreicht uns bei Facebook und Instagram. Ihr erreicht uns per E-Mail an zgetpodcast@gmail.com. Ihr erreicht uns auf dem Discord-Server. Den Link findet ihr in der Bio. Tassen gibt es im Lanafilia-Shop. Der Link steht auch in der Bio. Und was habe ich jetzt vergessen? Irgendwas habe ich vergessen.
Wir freuen uns über jegliche 5-Sterne-Bewertungen auf den Podcast-Plattformen eurer Wahl.
Und noch mehr über Rezensionen, die ausformuliert sind. Neosphere, Dankeschön.
Auch eine sehr schöne Rezension gewesen, ja.
Genau. Freuen wir uns auch drüber. So viel dazu. Oh. Kurz und knackig heute.
Muss auch mal sein.
Genau. Bis in 14 Tagen. Tschüss.
Bis bald.
Wundert sich.
Naja, ganz umsonst nicht.
Wundert sich dann aber.
Wir kriegen eine wunderbar gruselige Einleitung, Entschuldigung.
Dann erzähl du weiter. Pfeh.